Dann machen wir weiter. Es kommen jetzt hier auf den folgenden zwei Folien erstmal nur im Schnelldurchgang 10 Ziele, die man generell verfolgen kann mit Scheduling. Und alle 10 Ziele werden dann jeweils auf einer eigenen Folie nochmal im Detail beschrieben. Ich gehe sie jetzt wirklich nur im Schnelldurchgang durch, weil, wie gesagt, es gleich nochmal ausführlich kommt. Das ist mehr so, dass Sie es nochmal gesammelt dann im Überblick haben. Ausführdauer, wie lange läuft ein Prozess insgesamt, kann ein Ziel sein. Wenn Sie als Anwender ein Programm halt starten, wollen Sie, dass es möglichst schnell fertig ist, wenn es zum Beispiel irgendwas rechnet. Reaktionszeit, wenn irgendwas interaktiv ist, dass es schnell reagiert. Möglicherweise gibt es sowas wie Deadlines, dass innerhalb einer bestimmten Zeit irgendwas fertig werden muss. Vorhersehbarkeit, das ist eher so ein weiches Kriterium, wo man einfach verlangt, dass Dinge, die ja, ähnliche Arbeiten verrichten, auch ungefähr gleich lang brauchen. Genauso Proportionalität, das werden wir auch sehen, das ist auch so ein Soft-Kriterium, was aus Anwendersicht bedeutet, Dinge, wovon man glaubt, dass sie leicht sind, leichte Aufgaben, sollen nicht lange benötigen. Ja. Also das ist mehr so ein intuitives Kriterium, weil die Vorstellung des Anwenders davon, was leicht und was schwer ist, muss nichts mit der Realität zu tun haben. Das waren jetzt Kriterien aus Anwendersicht. Es gibt auch welche aus Systemsicht. Systemsicht bedeutet, das Gesamtsystem soll sich irgendwie gut, performant, effizient verhalten. Und da gibt es einmal den Durchsatz, den man ausrechnen kann als Anzahl von Prozessen, die in einer bestimmten Zeit fertig werden. Prozessorauslastung, da geht es darum, dass Sie keine großen Idle Times haben, also Zeiten, in denen nur der Idle-Prozess läuft, weil zum Beispiel alle normalen Prozesse gerade blockiert sind. Fairness ist eines der wesentlichen Kriterien, dass Prozesse irgendwann mal drankommen müssen. Dass es nicht sein kann, dass Sie zum Beispiel ein Prioritätensystem haben, was dauerhaft verhindert, dass bestimmte Prozesse überhaupt mal ausgeführt werden. Ja, Sie können sich vorstellen, dass Sie irgendwas machen, wo Sie mehrere Prioritätsstufen haben und Sie haben irgendwelche hochprioritären Prozesse und die mit niedriger Priorität, die kommen einfach nie dran, solange es welche mit hoher gibt. Andererseits wollen Sie aber vielleicht, dass Prioritäten beachtet werden, wenn Sie welche haben. Weil Sie müssen nicht zwingend ein Prioritätssystem in einem Betriebssystem haben. Und generell gleichmäßiger Einsatz von Ressourcen. Also Sie wollen nicht nur die CPU irgendwie einheitlich auslasten, sondern auch sonstige Ressourcen. Und diese 10 Punkte schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Zunächst mal die Ausführdauer, also nochmal die Grundidee. Wie lange dauert es, wenn Sie ein Programm gestartet haben, bis es fertig ist? Das lässt sich natürlich nur sinnvoll fragen, wenn Sie ein Programm haben, was eine feste Abarbeitungsreihenfolge irgendwie verfolgt und dann irgendwann zu Ende ist. Also klassisch wäre zum Beispiel so ein Benchmark-Programm, mit dem man irgendwie CPU-Leistung oder sonstige Grafikkartenleistung vielleicht bestimmen kann. Das ist ja nicht interaktiv, das hat keine unterschiedlichen Abläufe, sondern das hat eine bestimmte Sequenz von Dingen und das ist jedes Mal gleich. Und da können Sie natürlich fragen, wie lange dauert das eben, bis es fertig ist. Und was man jetzt macht, ist, dass man zu einem Startzeitpunkt eine Reihe von Prozessen einfach startet. Das sollen jetzt mal N Prozesse sein. Und die starten alle zum Zeitpunkt T0 und werden zu gemessenen Zeitpunkten T1 bis TN fertig. Und dann können Sie natürlich einfach den Durchschnitt der jeweiligen Ausführdauer berechnen. Also Sie bilden die Summe über alle Differenzen TI minus T0 und teilen das durch N. Dann haben Sie die durchschnittliche Ausführdauer für diese Prozesse. Wenn Sie keine einheitlichen Startzeiten haben, also wenn dieser Zeitpunkt T0 nicht fix ist, dann wird die Berechnung etwas komplizierter und eventuell auch etwas sinnloser, weil Sie dann in den Anfangsphasen noch nicht N-Prozesse haben. Also das müssten Sie dann noch komplizierter rechnen. Und man kann jetzt natürlich auch von der Theorie her fragen, gibt es das überhaupt, dass alle Prozesse zum selben Zeitpunkt starten? Das ist natürlich nie präzise derselbe Zeitpunkt, ja? Aber da sind nur ein paar Millisekunden vergangen seitdem. Also man nimmt an, dass man das mit Prozessen macht, die relativ lang laufen, mehrere Sekunden oder vielleicht sogar Minuten, damit man da irgendwas berechnen kann. Und Um jetzt wirklich einen Scheduler zu bewerten, ist es natürlich so, wie bei allen Benchmark-Geschichten, Sie können sicher hingehen, wenn Sie jetzt sagen, ich habe meinen eigenen Scheduler entwickelt und ich will jetzt demonstrieren, dass der super ist, dann wird es Ihnen gelingen, sich N-Prozesse zu basteln, die Ihr Scheduler in perfekter Geschwindigkeit irgendwie abarbeitet. Ja, also wo diese durchschnittliche Ausführdauer minimiert ist. Und alle anderen Scheduler werden schlechter sein. Ne, das kann man immer, wenn man weiß, wie die Testbedingungen sind, kann man sich ein Szenario entwerfen, wo man sehr gut abschneidet. Ja, es sei denn, der Scheduler ist irgendwie grottenschlecht, dass er selbst unter Idealbedingungen noch schlechter als die anderen ist. Aber ansonsten ist es natürlich nicht sinnvoll zu sagen, das ist eine allgemeine Aussage, ja, sodass Sie sagen können, dieser eine Scheduler hat wirklich eine kürzere durchschnittliche Ausführdauer als andere Scheduler, weil das könnten Sie nur sagen, wenn Sie das mit allen beliebigen N-Prozessen, die Sie sich ausdenken können, gemacht hätten. Und sowas ist nicht überprüfbar. Ja, also Sie können immer nur sagen, ich habe ein sinnvolles Set an Tests irgendwie entwickelt und für diese Tests habe ich halt rausgefunden, dass sich da der Scheduler besser als der andere verhält. Und da muss man dokumentieren, welche Art von Testprozessen waren, dass die da gelaufen sind, und dann kann man vielleicht daraus ableiten, okay, für ein Szenario, wo hier irgendwie Grafikbearbeitung oder sowas passiert, ist dieser Scheduler besser als ein anderer. Dann der nächste Punkt, Reaktionszeit. Ja, das war die Frage, wie schnell haben wir bei interaktivem Verhalten irgendwie eine Reaktion. Und die Grundidee hier ist sowas wie, wenn Sie also auf eine Taste drücken oder einen Mausklick machen, ja, irgendwas, was eben Interaktion mit einem Programm ist, dann erwarten Sie ja, dass irgendwas passiert. Also in einem Textverarbeitungsprogramm geben Sie einen Buchstaben ein, Sie wollen, dass der sofort auf dem Bildschirm erscheint. Also Sie wollen da keine Verzögerung irgendwie wahrnehmen. Und das heißt natürlich, es passieren mehrere Sachen. Zum einen, wenn Sie die Taste drücken, wird ja sofort ein Interrupt erzeugt. Also das lässt sich gar nicht wirklich anders steuern, weil die Interrupt-Behandlung unabhängig vom Scheduling ist. Das heißt, grundsätzlich wird dieses Tastaturereignis sofort verarbeitet, aber zunächst mal nur im Betriebssystem. Ja. Der Interrupt-Händler wird irgendwie die Information, welches Zeichen das war, rausholen, wird es irgendwo reinschreiben in irgendeinen Puffer. Der weiß auch, für welchen Prozess das Ganze gedacht ist, weil er weiß, welches Fenster zum Beispiel den Fokus gerade hat, irgendwie sowas in der Art. Und letzten Endes steht dann in irgendeinem Eingabe-Lesepuffer steht das Zeichen drin. Das geht schnell. Die Frage ist aber, wann wird der Prozess, der das Zeichen entgegennimmt und zum Beispiel umsetzt in eine Ausgabe auf dem Bildschirm, wann wird der das nächste Mal aktiviert? Ja, denn auch wenn der Interrupt sofort bearbeitet wurde, kann es ja sein, dass dieser zugehörige Prozess in so einer Warteschlange ganz hinten steht und erstmal alle anderen Prozesse drankommen. Und wenn die jetzt jeweils relativ lang rechnen dürfen, bevor dann am Ende mal wieder dieser Eingabeprozess praktisch drankommt, dann könnte sich das schon hinziehen. Und sowas kennt man von ganz alten Computern, auf denen man irgendwie zu komplexe Software laufen hat. Dann hat man nämlich wirklich so einen Effekt, dass man drei Zeichen eintippt und es passiert erstmal nichts am Bildschirm und dann irgendwann kommt das erste Zeichen und dann kommt das zweite und irgendwann kommt das dritte. Ja, und das ist dann entweder ein Zeichen dafür, dass einfach grundsätzlich die Software die Maschine völlig überfordert, oder es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass ein Scheduler läuft, der halt sowas wie interaktive Verarbeitung nicht wichtig findet. Ja. Und ja, das ist halt so eine Sache, wenn die Wartezeiten zu lang werden, so also ab 2 Sekunden oder so, würde man so ein System einfach nicht mehr benutzen wollen. Dann würde man sagen, gib mir eine andere Maschine, ich kann so nicht arbeiten. Ja, dann ein weiteres Kriterium ist das Einhalten von Deadlines. Das haben wir eigentlich nur bei Realtime-Systemen, wo Sie spezielle Anforderungen haben. Und typischerweise ist es so, dass sie einfach erwarten, dass in einer bestimmten Zeit es einem Prozess gelingt, eine bestimmte Zahl von Instruktionen irgendwie abzuarbeiten. Und sie wollen praktisch sicher gehen, dass so eine Deadline, die sie vorgeben, dass die eingehalten wird. Das können sie also auf einem Standardsystem, können sie nichts in der Form machen, weil wenn sie die Last auf dem System erhöhen, irgendwann brechen alle zeitlichen Dinge halt zusammen. Ja, wenn sie normalerweise bei irgendeiner Software eine Reaktionszeit von einer Sekunde haben und sie starten jetzt die hundertfache Menge an Prozessen auf dem System, dann müssen sie davon ausgehen, dass diese Reaktionszeit auch langsamer wird, weil die anderen Prozesse ja auch irgendwie laufen. Wenn Sie ein Real-Time-System haben, das müsste im Prinzip, wenn die Last zunimmt, irgendwann sagen, ich starte jetzt keine weiteren Prozesse mehr. Weil wenn ich noch mehr Prozesse starte, dann kann ich die Deadlines nicht mehr einhalten. Ja, also es ist eine ganz andere Herangehensweise. Und da ist das Ziel eben, den Anteil der eingehaltenen Deadlines zu optimieren, wenn es überhaupt zu nicht eingehaltenen kommt. Eigentlich ist das Ziel sicherzustellen, dass Deadlines immer eingehalten werden. Ja, das ist jetzt die Frage, ob der Scheduler zum Beispiel berechtigt ist zu sagen, bestimmte Prozesse werden überhaupt erst gar nicht neu gestartet. Da kann man dann vielleicht auch nichts mehr mit anfangen, wenn sie halt noch mehr Prozesse benötigen auf dem System. Aber letzten Endes, sie wollen halt, dass diese Deadlines garantiert werden. Und Gründe dafür sind eben in so Industriesteuerungen, wo es wichtig ist, dass Dinge halt ganz präzise nach einem Zeitschema irgendwie ablaufen, dass da nicht dadurch, dass das System gerade für einen Moment hängt, irgendwelche Entscheidungen über Bewegungen im Raum von irgendwelchen Maschinen oder sowas, dass die zu spät getroffen werden und dadurch ihnen so eine Produktionsstraße irgendwie kaputt geht. Vorhersehbarkeit, da ging es also darum, dass ähnliche Prozesse, die also zum Beispiel in gleicher Weise CPU-intensiv oder IO-intensiv oder IO-lastig sind, dass die auch ein ähnliches Verhalten zeigen sollen. Also was sie nicht möchten, ist, dass sie zum Beispiel zweimal dasselbe Programm starten, in zwei Prozessen dann, und die eine Kopie ist nach einer Minute fertig und die andere braucht 3 Minuten. Ja, obwohl beide Prozesse genau dasselbe machen. Dann würden Sie sagen, das ist nicht in Ordnung. Das ist dasselbe Programm, das soll dann auch ungefähr gleichzeitig fertig werden. Und diese Anforderung an das gleichartige Verhalten, die stellen wir sogar unabhängig vom sonstigen Zustand des Systems. Und das macht es natürlich noch sehr viel schwieriger, weil wenn die Last auf dem System 10-mal höher ist, als gestern zum Beispiel, dann dürfte es relativ schwer möglich sein, dieselbe Performance für diese eine Anwendung jetzt zu garantieren, wie am vorherigen Tag, ja, wo die Systemlast viel niedriger war. Also das heißt, dass wir dieses Ziel in der Regel auch nicht erreichen werden, ne, wenn nicht noch weitere Randbedingungen irgendwie erfüllt sind. Das heißt, ähnlich wie bei den Deadlines wäre das dann eine Geschichte, wo man, wenn man das erzwingen will, dass dieses Ziel wirklich erreicht wird, letzten Endes sagen muss, auf diesem System dürfen nicht mehr als 30 Prozesse laufen. Ja, und wenn einer versucht, einen 31. Prozess zu starten, dann kommt er in eine Warteschlange und läuft erstmal gar nicht so lange, bis einer von den 30 Laufenden beendet wird. Und das wäre ein Mechanismus, mit dem man dafür sorgen könnte, dass so ein Kriterium eingehalten wird, aber das macht das System nicht gerade benutzerfreundlich. Und Proportionalität ist im Grunde was Ähnliches, ist nur noch mal ein Tick subjektiver oder intuitiver aus Benutzersicht. Und da ist es so, dass man eben bei vielen technischen Vorgängen eine Vorstellung davon hat, ob das aufwendig oder nicht aufwendig ist. Und wenn ein Betriebssystem praktisch Rücksicht darauf nimmt, diese Vorstellungen der Benutzer umzusetzen, sodass Dinge, die scheinbar schnell und leicht irgendwie sind, dass die auch schon wirklich schnell erledigt werden, dann verbessert das die Zufriedenheit. Ja, weil wenn Sie irgendeine Aktion anwerfen, wo Sie glauben, ja, das ist was Hartes, ja, irgendwie einen Index über die gesamte Festplatte machen, also alle Dateien angucken und irgendwelche Schlüsselworte darin suchen, also so ein Volltextindex irgendwie über alle Text- und PDF-Dateien zum Beispiel. Da weiß man als Anwender, ja, das wird Arbeit. Ich habe eine große Festplatte, viel Zeug drauf, das kann sich schon ein paar Stunden hinziehen. Und ob das dann 2 Stunden oder 5 Stunden läuft, ist wahrscheinlich egal. Ja, also das wäre etwas, wo man schon weiß, die Benutzer rechnen damit, dass das lang dauert. Das darf dann auch ruhig noch einen Tick länger dauern, weil es einfach egal ist. Aber bei Dingen, wo sie sagen, was mache ich denn da? Ich mache da ja nichts. Also zum Beispiel eine Modemverbindung abbauen. Sie sind mit einem Modem irgendwie historisch ja, über eine Einwahl-Telefonleitung verbunden mit einem anderen Rechner und sie drücken auf eine Taste, um ein Disconnect einzuleiten und sie hören nicht sofort das Klacken im Modem, was anzeigt, dass die Leitung wieder frei ist. Und das kann daran liegen, dass wenn Sie das starten, also wenn Sie diese Taste drücken, dass dann erst so ein Disconnect-Protokoll noch zwischen den beiden Seiten gefahren wird. Das ist in der Regel auch schnell erledigt, aber stellen wir uns jetzt vor, es wäre etwas komplexer oder die Verbindung so langsam, dass halt diese Handshake, der da nochmal passiert, bis sich beide Seiten darüber einig sind, dass die Verbindung jetzt weg ist, dass der was länger dauert. Das wäre was, wo man intuitiv sagt, das verstehe ich nicht. Wenn ich telefoniere mit jemand, dann lege ich den Hörer auf und dann war's das. Den kann ich sofort wieder abheben und kriegt ein Freizeichen und kann das nächste Gespräch führen. Warum ist nicht genauso schnell eine Verbindung unterbrochen? Ja? Also das wäre jetzt ein Beispiel für etwas, wo die meisten sagen intuitiv, das muss schnell gehen und vielleicht ist es aber nicht so schnell. Ja, wahrscheinlich kann man noch bessere Beispiele konstruieren, aber ich denke, Sie sehen, in welche Richtung das geht. Das hat überhaupt nichts mit echten Performance-Eigenschaften vom Betriebssystem zu tun. Da könnte man sagen, das ist ein komplett irrelevantes Kriterium. Aber wenn man eben auch die Zufriedenheit des Anwenders mit dem System mit einbezieht, dann ist es auch ein wichtiger Punkt. Es gibt bei Windows, beim Windows-Scheduler zum Beispiel etwas, dass der Windows guckt sich an, welches Fenster im Vordergrund ist, also welches das Aktive ist, was den Fokus hat. Sprich, wenn Sie eine Taste drücken, landet diese Eingabe in diesem aktiven Fenster. Ja, und dieses aktive Fenster, dazu wird der Prozess gefunden, der dieses Fenster betreibt. Und der kriegt immer eine höhere Priorität als alle anderen Prozesse auf dem System. Damit die Anwendung, die Sie gerade benutzen, sich maximal performant zeigt. Ja, das ist vernünftig. Weil in der Regel wollen Sie, dass in diesem Fenster halt die Sachen auch schnell gehen und irgendwas sofort passiert. Aber es kann sein, dass Sie Systemanforderungen haben, wo Ihnen das nicht gefällt. Ja, weil Sie irgendwas im Hintergrund laufen haben und das ist eigentlich das, was schnell gehen soll und vorne schlagen Sie nur die Zeit tot, weil Sie vorne einen Webbrowser haben und ein bisschen im Internet surfen, während hinten die Berechnungen laufen. Und eigentlich wollen Sie, dass die Berechnungen schnell fertig werden. Ja, dann wäre es sozusagen kontraproduktiv, wenn es sich so verhält. Wenn die Flash-Animation im Webbrowser die ganze Performance vom System frisst. Ja? Also das hängt auch wieder davon ab, was man haben will. So, also das waren jetzt 5 Kriterien, die praktisch aus Anwendersicht wichtig sind. Jetzt schauen wir uns das Ganze aus der Systemsicht an. Und da ist zunächst mal das Kriterium Durchsatz. Da geht es also darum, wie viele Prozesse werden in einer bestimmten Zeit fertig. Ja, da kann man unterschiedliche Zeitmaßstäbe ansetzen. Letzten Endes definiert man sich das irgendwie und beobachtet dann halt. Ich habe jetzt hier mal angegeben, Anzahl der Prozesse, die in einer Stunde fertig werden. Und Sie wollen, dass das möglichst hoch ist. Und das ist jetzt ähnlich wieder wie bei dem anderen Kriterium, was wir am Anfang hatten, die Ausführdauer, wo wir auch N Prozesse gestartet haben und geguckt haben, wie lange dauert das immer vom Start bis zum Ende und dann den Durchschnitt berechnet haben. Das ist natürlich etwas, was hochgradig davon abhängt, was für Prozesse Sie da jetzt reinstecken. Also auch das ist wieder etwas, wo Sie nie sagen können, ich gucke mir das mit irgendeinem Testsatz von Prozessen an und vergleiche 2 unterschiedliche Scheduler, wie die damit umgehen und abhängig davon, was da rauskommt, sage ich, der eine ist besser als der andere. Ne, so funktioniert es nicht. Sondern Sie können nur sagen, ich versuche für ein vorgesehenes oder ein von mir konstruiertes Szenario möglichst passende Testprozesse zu erzeugen Und dann können Sie für diese Tests, können Sie eben einen Vergleich machen von zwei Schedulern und können dann sagen, für diese ganz speziellen Bedingungen, die ich hier konstruiert habe, ist der eine Scheduler besser als der andere in diesem einen Kriterium. Ja, und also Sie sehen schon, es ist nicht so mal eben erledigt zu sagen, der eine Scheduler ist besser als der andere. Und ja, was Sie damit messen, ist halt, wie viel Arbeit erledigt wird. Weil ein terminierender Prozess ist einer, der fertig ist, der also seine Arbeit abgeschlossen hat. Und je höher dieser Wert ist, desto mehr Output erzeugt Ihr System sozusagen an fertiggestellten Sachen. Das ist so ein bisschen wie eine Fabrikationsstraße, wo Sie einfach messen, wie viele fertige Teile fallen am Ende der Produktionsstraße raus in einem bestimmten Zeitraum. Dann eben die Prozessorauslastung. Da kann es eben eine Frage sein, zu gucken, wie häufig ist die CPU idle gewesen, hat also nichts gerechnet, beziehungsweise so einen Leerlauftask ausgeführt. Und das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn Sie Betreiber von einem Rechenzentrum sind und Rechenzeit vermieten. Also gerade in so Cloud-Architekturen oder sowas ist es ja so, dass man, wenn man jetzt irgendwas Großes rechnen will, dann mietet man halt Zeit auf so einem System und kann dann halt irgendwelche Dinge da tun. Und Sie wollen natürlich als Betreiber von diesem System möglichst viel Umsatz damit generieren. Und wenn Sie große Leerlaufzeiten haben, dann heißt das eben, dass das, was Sie in einem Monat an Einnahmen erzielen können, dass das halt geringer ist. Und Sie haben auch insgesamt weniger Aufträge abarbeiten können. Die Leute haben länger warten müssen. Das ist dann noch eine Konsequenz daraus, weil die nutzen das System nicht live vielleicht, sondern das wird wie so ein Batch-System werden die Aufträge da reingeschoben und irgendwann in einem freien Slot halt abgearbeitet. Ja, also das kann auch ein relevanter Punkt sein. Generell ist natürlich immer so, wenn Sie ein System haben, das nie aufhören wird, zu laufen und immer irgendwelche sinnvollen Aufgaben zu erledigen hat, dann ist natürlich Leerlaufzeit immer schlecht. Ja, egal aus welchem Blickwinkel Sie das betrachten, weil das heißt immer, in der Leerlaufzeit hätte irgendwas anderes laufen können und dann wäre irgendetwas schneller fertig gewesen. Gut, dann haben wir den Fairness Aspekt. Das ist im Grunde auch etwas, was Sie aus Sicht eines einzelnen Prozesses betrachten können, ja, weil jeder einzelne Prozess möchte natürlich, dass er fair behandelt wird sozusagen, aber es ist hier trotzdem in der Gesamtsicht, also in der Systemsicht mit drin, weil es natürlich nie nur einen einzelnen Prozess betrifft, weil wenn ich einem Prozess mehr Rechenzeit gebe, heißt es ja, dass ich anderen Prozessen Rechenzeit wegnehme. Das heißt, ich kann nicht sagen, die Fairness gegenüber dem einen ist besser geworden, wenn andere Prozesse dann schlechter behandelt werden. Also deswegen ist es etwas, was die Gesamtsicht auf alle Prozesse erfordert. Und einer der Punkte ist eben, dass jeder mal drankommen sollte. Ja, das war das, was ich eben schon mal meinte, wenn Sie so ein Prioritätensystem haben, dass es nicht passieren kann, dass bestimmte Prozesse einfach nie laufen. Ja, das wäre nicht gut. Also dieses Verhungern oder Process Starvation, das will man nicht haben. Und das geht dann aber wieder in Richtung generell Gleichbehandlung, dass Sie, oder wie haben wir das andere genannt, diese Erwartbarkeit oder Vorhersehbarkeit. Ja, das war das Kriterium A4, Vorhersehbarkeit, dass Sie also, wenn Sie zwei ähnliche Prozesse laufen lassen oder vielleicht sogar identisch, also dasselbe Programm in zwei Prozessen, dass die ungefähr lang auch benötigen. Ja, das ist hier jetzt auch bei Fairness ein Kriterium. Und wenn es ein Prioritätensystem gibt, dann muss es auch korrekt umgesetzt werden. Also wenn Sie als Administrator oder als Benutzer halt sagen, dieser Prozess ist wichtiger, dann wollen Sie auch, dass der Scheduler das berücksichtigt und den wirklich besser behandelt. Ja, also Fairness muss nicht heißen, alle sind gleich, sondern Fairness heißt, im Rahmen eines Prioritätensystems werden die Prioritäten angemessen berücksichtigt. Ja, und wenn wir eben Prioritäten haben, dann gibt es möglicherweise verschiedene Varianten, wie man Prioritäten vergeben kann. Manchmal hat man einfach so ein Konzept, dass es zwei, drei Klassen gibt, irgendwie wichtig, normal und unwichtig oder sowas. Es gibt aber auch Modelle, wo man einen numerischen Wert einfach als Prioritätsstufe zuordnet, der das also viel feiner aufgliedert. Auf einem Linux-System haben Sie zum Beispiel 40 verschiedene Prioritätsstufen und jeder Prozess hat eine von diesen 40 Stufen und das muss halt entsprechend umgesetzt werden. Gleichzeitig auch hier wieder der Punkt, dass eben dieses Starvation nicht auftritt, also dass es nicht sein kann, dass ein Prozess nie dran kommt, weil immer hoch priorisierte Prozesse laufen. Ja. Um hier an der Stelle übrigens die Lösung schon vorzugeben, was man macht, um dieses letzte Ding zu verhindern, ist, dass man bei der Wartezeit, die im Prozess hat, ja, der wartet ja darauf, dass er irgendwann wieder ausgewählt wird. Und diese Wartezeit, die kann man beobachten. Und ab einer bestimmten Zeit, wenn er schon sehr lange wartet, kann man ihn langsam hochstufen von der Priorität. So lange, bis er irgendwann ausgewählt wird. Irgendwann hat er die höchste Priorität und kommt automatisch dran. Und darüber kann man also das ausgleichen. Und wenn er dann gelaufen ist, kann man ihn wieder runterstufen, ja, damit diese Starvation nicht passieren kann. Ja, und der letzte Punkt aus Systemsicht ist eben die Ressourcenbalance. Es ist ja so, dass alle Betriebsmittel vom Betriebssystem verwaltet werden. Und wir wollen nicht nur die CPU-Zeit vernünftig aufteilen, sondern auch alle anderen Ressourcen. Also zum Beispiel geht es auch um die Nutzung von I/O-Geräten. Wenn Sie etwa mehrere Prozesse haben, die Schreiboperationen auf die Festplatte ausführen, dann werden Sie sehen, es gibt auch eine Komponente im System, die nennt sich Disk Scheduler. Und der Disk Scheduler, der macht sowas Ähnliches wie der Scheduler. Der Scheduler ist dafür zuständig, wann die Prozesse drankommen, und der Disk Scheduler kümmert sich darum, wann Daten auf die Platte geschrieben werden. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben zwei Prozesse, die haben zwei Dateien geöffnet, die an sehr unterschiedlichen Positionen auf der Platte sind, und die schreiben immer abwechselnd jeweils ein Byte in ihre jeweilige Datei. Ja, wenn Sie das exakt in der Reihenfolge, wie die Anfragen kommen, umsetzen würden, dann hätten Sie auf der Platte ständig so ein Hin- und Herbewegen des Schreiblesekopfes von der innersten Spur auf die äußerste und zurück. Immer wieder. Und jeweils für ein einziges Byte. Und deswegen geht ein System mit einem Disk-Scheduler zum Beispiel hin und puffert diese ganzen Schreibvorgänge zunächst und schreibt dann irgendwann halt einen riesigen Block Daten in die eine Datei am Anfang und schreibt danach einen riesigen Block Daten in die Datei, die am anderen Ende der Festplatte liegt. Ja, und dadurch werden diese ganzen Hin- und Herfahrten des Schreiblesekopfes, die viel Zeit benötigen, werden dann vermieden. Das ist jetzt keine Aufgabe des normalen Schedulers, aber generell hat halt die Entscheidung, wann welcher Prozess laufen kann, hat eben auch Einfluss auf die Nutzung von anderen Ressourcen. Ja, also kann man sich so vorstellen, dass man, wenn man gescheit das Scheduling betreibt, dass man insgesamt die Ressourcenauslastung verbessert. Ja, wie sieht es dann aus, diese Anforderungen, die man jetzt an so einen Scheduler stellen kann, welche davon werden wichtiger sein, welche werden weniger wichtig sein? Das hängt davon ab, was für Aufgaben eigentlich die Betriebssysteme haben. Und wir unterscheiden hier im Rahmen der Veranstaltung grob drei Klassen von Systemen. Sogenannte Stapelverarbeitungssysteme, das sind sehr klassische Betriebssysteme. Dann interaktive Systeme, das ist das normaler PC, an dem man sitzt und irgendwas tut. Und Echtzeitsysteme, wie eben zum Beispiel in irgendwelchen industriellen Steuerungsgeräten. Und es gibt ein paar Kriterien, die eigentlich in jeder Situation wichtig sind. Und das sind die drei, die hier unten genannt sind. Also Fairness, Prioritäten und Ressourcenbalance. Und diese drei Sachen, die werden wir also immer haben wollen. Und darüber hinaus gibt es dann zusätzliche Kriterien. Und das schauen wir uns jetzt für die drei Kategorien an, welche das sind. Also fangen wir an mit der Stapelverarbeitung. Wir kriegen nachher nochmal genauere Übersicht, weil es kommt dann als nächster Themenbereich, kommen Stapelverarbeitungssysteme. was man da genau macht, aber die Grundidee bei Stapelverarbeitung ist, Sie haben irgendwelche Rechenjobs, die zu erledigen sind und die tun Sie als Anwender in eine Warteschlange auf diesem System und das System fällt dann irgendwann die Entscheidung, einen bestimmten Prozess zu starten, auszuführen und wenn er fertig ist, halt wieder aus dem System rauszuwerfen. Aber die Sachen laufen in der Regel nicht interaktiv. Also es ist nicht so, dass Sie sagen, ich starte jetzt ein Programm und dann läuft es, sondern es läuft vielleicht erst morgen. Ja. Und deswegen ist hier besonders wichtig, dass ein hoher Durchsatz erreicht wird. Die Ausführdauer für einen einzelnen Prozess soll auch kurz sein und die Prozessorauslastung soll auch optimiert werden. Ja, das sind hier Kriterien für solche Systeme, denn diese Systeme sind meistens in dem Sinne überlastet, dass es eine Warteschlange gibt von Aufträgen, wo es einfach noch ewig dauert, bis die irgendwann mal drankommen und abgearbeitet werden können. Ja. Und idealerweise soll halt von der Prozessorauslastung her die Idle-Zeit null sein, dass das System also permanent rechnet. Das wäre bei Stapelverarbeitung wichtig. Wenn wir ein interaktives System haben, dann ist vor allem Reaktionszeit wichtig. Also das ist halt das, was gerade Interaktivität beschreibt, wenn ich irgendwas mache, dass ich eine sofortige Reaktion des Systems habe. Und Proportionalität, das war diese etwas weiche Geschichte, wie haben wir das formuliert? Genau, dass eben dieses intuitive Verständnis oder die Vorstellung, die man von bestimmten technischen Aufgaben hat, dass das umgesetzt wird. Also das ist einfach, ja, dass ein normaler Anwender, der einen Rechner benutzt, dass der praktisch zufriedengestellt wird. Und bei Echtzeitsystemen sind es wieder andere Kriterien, die hinzugenommen werden. Deadlines ist da der zentrale Punkt, ja, weil ohne das Garantieren von bestimmten Deadlines kann man mit einem Echtzeitsystem in der Regel nicht viel anfangen. In dem Zusammenhang übrigens, wenn Sie sowas wie Echtzeiterweiterung von Linux kennen, ein normales Linux, wo man irgendwelche Echtzeitfunktionen verwendet, ist kein Echtzeitbetriebssystem. Das bietet einige Möglichkeiten, um sich einem Echtzeitsystem anzunähern, aber es ist kein wirkliches Echtzeitsystem. Es kann zu einem werden, wenn man die richtige Art von Echtzeitmodus in Linux benutzt. Es gibt etwas, wo man ein ganz kleines Betriebssystem startet zunächst auf dem Rechner. Das ist ein echtes Echtzeitsystem. Und das startet dann als Idle Task ein komplettes Linux-System. Also praktisch eine virtuelle Maschine, wo Linux drin läuft. Und Sie sehen dann eine grafische Oberfläche und das ganze Gefrickel, was man sonst auch so hat. Und das ist praktisch dieses Linux, was da als Idle Task in dem zugrunde oder unten drunter liegenden Echtzeitsystem läuft. Ja, und dann haben Sie echte Echtzeitgeschichten, aber nur in Anwendungen, die da unten laufen. Ja, eine Anwendung, die oben in diesem Linux-System läuft, die hat mit Echtzeit zunächst mal nichts zu tun. Die kann kommunizieren mit dem drunterliegenden Echtzeitsystem. Das hat man so hingebastelt, dass es da Wege gibt, dass also ein Prozess, der auf dem echten Echtzeitsystem läuft, dass der Rückmeldung geben kann an einen Prozess, der oben im Linux-System läuft. Ja, genauso wie Sie, wenn Sie eine virtuelle Maschine benutzen, sowas wie Copy und Paste zwischen drinnen und draußen machen können. Ja, oder auf Dateien in dem Host-System zugreifen können. Aber also das wäre eine Variante, wo Sie dann wirkliches Echtzeitverhalten haben. Und ja, Vorhersehbarkeit, das ist eben dieses, dass Sie ein einheitliches Verhalten haben, weil Sie wollen nicht, dass das System, wenn Sie es heute verwenden, sich anders verhält als gestern. Ja. Und wir werden jetzt halt sehen, dass für diese drei Szenarien, ja, also Batch-System, interaktives System und Echtzeitsystem, unterschiedliche Scheduler geeignet sind oder auch ungeeignet. Ja, wir werden auch Scheduler sehen, mit denen man alles betreiben kann, prinzipiell, wenn man das richtig anpasst. Und da fangen wir jetzt an mit den Batch-Systemen, also den Stapelverarbeitungssystemen. Und dazu zunächst mal eine kleine Einführung, was das eigentlich ist und was man da genau macht. Okay. Also grundsätzlich sind Batch-Systeme solche, die nicht interaktiv verwendet werden. Ja, das bildet also schon mal den direkten Gegensatz zu den interaktiven Systemen der zweiten Kategorie. Und Sie haben da typischerweise ein System, was eben eine Jobverwaltung bildet und über irgendeine Form von Interface Jobs entgegennimmt. Klassisch ist zum Beispiel, dass man irgendwelche Großrechner hat, einen speziellen High-Performance-Computing-Cluster oder wirklich eine spezialisierte Maschine wie irgendeine Cray mit 1000 Prozessoren oder sowas. Und es gibt zwar einen Systemverwalter, der sich auf der Maschine anmelden kann und dann direkt darauf arbeitet und auch eine Shell hat und so weiter, aber die ganzen eigentlichen Rechenaufgaben, die auf der Maschine laufen sollen, die werden nicht so gestartet, dass man sich da anmeldet, dann irgendwie ein Home-Verzeichnis hat, da seine Programme kompiliert und die dann startet, sondern man hat irgendwo anders eine Entwicklermaschine. Man benutzt einen Cross-Compiler, der Code für diese High-Performance-Computing-Maschine erzeugt. Und dann haben in der Regel solche Systeme ein Web-Interface, wo man sich anmeldet und praktisch das kompilierte Binary und die Dateien, die man benutzen will, da hochlädt. Und dann wird es in eine Warteschlange eingetragen. Und dann weiß man, als Benutzer weiß man nicht, was ist jetzt damit. Ja, es kann sein, dass es läuft. Irgendwann, man kriegt, wenn es dann gelaufen ist, am Ende kriegt man dann typischerweise eine E-Mail, wo irgendwelche Ergebnisdateien mit zurückgeschickt werden oder ein Errorcode, wenn das Programm abgebrochen ist. Ja. Und wann genau das Programm jetzt startet, das kann man nicht beeinflussen. Aber man kann vielleicht beeinflussen, dass man sagt, mein Programm braucht 512 CPUs. Ja. Also das kann man dann vielleicht in diesem Webinterface kann man das sagen und dann dauert es vielleicht eine Woche, bis das Programm gestartet wird, weil vor einer Woche sich kein freier Slot gefunden hat, wo man 512 CPUs kriegen kann. Ja, aber irgendwann kriegt man sie dann und dann läuft eben das Programm. Und wenn man hingegen irgendwas Triviales darauf laufen lassen will, wo man nur eine CPU braucht, dann hat man das vielleicht gerade abgeschickt und schon ist die Mail da, dass das Ding fertig ist. Ja, also solche Systeme gibt es halt wirklich eben im Bereich vom Hochleistungsrechnen. Und also normale Kompiliervorgänge, wie ich sie hier genannt habe, die kann man auf Batch-Systemen auch machen, das ist aber jetzt eher der klassische Ansatz, weil bei aktuellen heutigen Problemen ist es so, dass die Kompilierzeit eigentlich bedeutungslos ist im Vergleich dazu, wie lang dann gerechnet wird. Aber auf viel älteren Systemen war es so, dass auch schon das Kompilieren von Source Code in ein ausführbares Programm eine Aufgabe war, die vielleicht mehrere Minuten bis hin zu Stunden benötigt hat und dann hat man früher auch die Kompilierjobs in so ein Batch-System reingesteckt. Und woher kommt dieser ganze Begriff überhaupt? Der kommt von den Lochkarten. Ja, also historisch hat das Ganze mit Lochkarten funktioniert und dann hat man direkt diese Vorstellung, der Scheduler ist nämlich jetzt der Operator. Und das war halt so, dass man einen Stapel Lochkarten hatte. Am Anfang waren Lochkarten für das Programm, wo also der übersetzte Programmcode von der Software drauf war. Und dann kam vielleicht eine leere Karte, die zeigte, Achtung, jetzt ist das Programm fertig. Und dann kamen die Daten, die zu bearbeiten waren. Ja, und wenn man das Programm ausführen wollte, dann ist man an die Maschine gegangen. Die hat irgendwo so einen Lochkartenleser. Da hat man den ganzen Stapel reingelegt in richtiger Reihenfolge. Und dann hat das Ding sich die Karten reingezogen, der Reihe nach, solange bis es sowohl das Programm als auch die Daten hatte. Dann hat es das gerechnet. Und dann entweder über einen Matrixdrucker oder über einen Kartenstanzer halt die Ergebnisse ausgeworfen. Ja, vielleicht hatten auch Systeme teilweise schon sowas wie einen Monitor für eine Anzeige. Aber wenn Sie das dauerhaft haben wollen, brauchen Sie natürlich irgendeine Ausgabeeinheit. Und jetzt kann man natürlich ein Scheduling machen in der Form, dass man sagt, ich lasse die Maschine über Nacht durchlaufen. Wie macht man das? Man nimmt einfach nicht nur einen Job, also Programmkarten plus Datenkarten, sondern man sammelt von ganz vielen Leuten diese Programm- und Datenkarten, packt die zu einem riesigen Stapel zusammen, legt die alle in die Maschine ein und geht nach Hause. Und dann arbeitet die Maschine natürlich diesen Kartenstapel ab über Nacht. Den ersten Job, den zweiten, den dritten und so weiter. Und das heißt, das ist also ein primitives Scheduling, wo ein menschlicher Operator zunächst die Jobreihenfolge festlegt. Wir haben keine Parallelverarbeitung, weil immer nur ein Programm abgearbeitet wird. Also es ist ein sehr einfaches Modell. Und da kommt diese Idee her, weil das Ganze ist natürlich auch nicht irgendwie interaktiv oder so. Ne? Wenn die Berechnung einmal begonnen hat, dann kann man da nicht mehr eingreifen irgendwie. Da muss man warten, bis das Programm fertig ist und kriegt halt dann irgendwann die Ergebnisse zurück. Also das sind die historischen Batch-Systeme, das brauchen wir zum Glück nicht mehr. Die modernen Batch-Systeme haben aber diese Idee einer ja, nicht interaktiven Jobsteuerung halt auch übernommen, sind also nur begrenzt vom Benutzer ja, konfigurierbar, wann was passieren soll. Und in der Regel, also man kann als Batch-System zum Beispiel einen normalen Standardrechner verwenden, der zunächst mal nicht anders aussieht als irgendein Server-PC oder sowas. Aber das Ding erlaubt keinen interaktiven Betrieb, außer für reine Wartungsaufgaben für den Systemadministrator. Und es gibt eben dieses Job-Management-Tool, das war das, was ich eben schon beschrieben habe, so ein Web-Interface. Und hier wird jetzt mit zwei Arten von Schedulern gearbeitet. Es gibt dann da den normalen Scheduler, der halt für die gerade laufenden Prozesse guckt, wann kommen die dran, wie werden die unterbrochen und so weiter. Und zusätzlich gibt es aber noch einen Long-Term Scheduler, der praktisch das erste Portal ist, wo ein Prozess überhaupt durch muss. Wenn Sie sagen, ich habe einen Prozess oder einen Job an das System geschickt, dann sagt Ihnen der Long-Term Scheduler irgendwann, der wird jetzt gestartet oder er wird es nicht. Das ist diese Geschichte mit den 512 Prozessoren, wenn ich die brauche, dann kann es eben sein, dass der Long-Term-Scheduler einen Überblick hat, das wird eine Weile dauern, bis du diese 500 CPUs kriegst. Ja. Und wenn der natürlich weiß, was für Ressourcenanforderungen jetzt noch über CPUs hinaus, vielleicht kann man auch angeben, wie viel RAM man braucht, um performant arbeiten zu können, dann wird er halt aus der Liste der noch nicht gestarteten Prozesse immer gucken, was brauchen die so für Zeug, und wie ist im Moment die Auslastung auf dem System und kann dann irgendwann eine clevere Entscheidung treffen und sagen, jetzt lasse ich einen weiteren Prozess in das System rein. Und damit stellt er sicher, dass die schon aktiven Prozesse nicht zu viel Konkurrenz kriegen, die deren Laufzeitverhalten irgendwie ruinieren würden. Ja, dass also immer eine Situation da ist, wo das Ganze möglichst performant läuft. Andererseits darf er nicht zu träge sein, darin neue Prozesse ins System zu lassen, sonst haben wir irgendwann Leerlaufzeiten. Ja. Aber es kann natürlich sein, wenn in der Job-Queue, also da, wo die noch nicht laufenden, also noch überhaupt nicht ins System gelassenen Prozesse drinstehen, wenn da so ein Ding drin ist, was halt 500 CPUs braucht und ich habe nur 500 CPUs zu vergeben und es laufen noch irgendwelche anderen Sachen, dann kann ich den halt nicht reinlassen, weil er nicht laufen kann. Ne? Dann muss ich erst praktisch alles abarbeiten und dann kriegt er irgendwann diese ganze große Maschine für sich alleine, bevor es dann mit anderen Sachen weitergeht. Ja, wir werden uns ein paar Beispielverfahren anschauen. Die sind alle sehr, sehr übersichtlich. Das Ziel wird schon sein, dass Sie die von, also namenmäßig den jeweiligen Algorithmen, die da verwendet werden, zuordnen können. Also, dass Sie wissen, was ist jeweils das Prinzip, was dahinter steht, was macht man da. Aber Sie werden sehen, während wir da durchgehen, die sind ja relativ leicht auch auseinanderzuhalten und schon vom Namen her intuitiv verständlich, was sie machen. Ja, also das sind die vier, das ist nur als Gliederung die Auflistung, die schauen wir uns jetzt der Reihe nach an. Der erste heißt First Come, First Served, wird meistens abgekürzt, weil es ein bisschen lang ist, also FCFS. Und der betreibt eine einfache Warteschlange. Das ist so ein bisschen wie dieser Kartenstapel, den man von Hand befüllt. Wenn neue Prozesse entstehen, weil zum Beispiel mit Fork ein neuer Prozess erzeugt wurde, dann wird er einfach hinten in die Warteschlange der bereiten Prozesse reingehängt. Und der Scheduler ist jetzt ganz simpel, der wählt einfach immer den ersten Prozess in der Warteschlange. Ja, das ist der schon am längsten gewartet hat, der ist also vorne angekommen in der Schlange und wird dann aktiviert. Und ein solcher Prozess, der aktiviert wurde, der arbeitet so lange, wie er will. Also wir haben es mit kooperativem Scheduling zu tun, es gibt keine Unterbrechung. Die einzige Möglichkeit, wie hier ein Prozess unterbrochen werden kann, ist, dass er sich selber unterbricht, indem er entweder sowas wie eine Yield-Funktion aufruft oder eben sagt, macht irgendeine IO-Geschichte. Und wenn er das tut, dann verliert er natürlich die CPU, wird hinten in die Warteschlange gehängt und dann geht es wieder von vorne los. Ja. Das gucken wir uns im Beispiel mal an für drei Prozesse. Was wir hier betrachten, ist jetzt ohne irgendwelche I/O-Geschichten. Also wir haben jetzt hier Prozesse, die einfach nur normal rechnen. Und wir nehmen an, dass es diese drei Prozesse gibt, die jeweils 15, 4 und 3 Takte lang rechnen. Die fangen alle zur selben Zeit an oder wollen zur selben Zeit anfangen. Und wir wollen schauen, was es jetzt für Möglichkeiten gibt. Wenn die wirklich zur selben Zeit reinkommen, dann gibt es ja keine irgendwie direkt klare Ausführungsreihenfolge. Ja, wenn die natürlich leicht zeitversetzt kommen, dann ist es klar. Dann werden sie halt zeitversetzt in die Warteschlange gehängt und dann geht's los. Wir nehmen jetzt hier mal an, dass die wirklich zur selben Zeit kommen und es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt zu entscheiden, was passiert. Und wenn wir die in der Reihenfolge erst der am längsten laufende, dann der mittlere und dann der am kürzesten laufende ausführen, dann kann man schauen, wie lang die durchschnittliche Ausführdauer ist. Der erste braucht dann natürlich genau diese 15 Takte. Das ist halt seine normale Laufzeit. Der rote Prozess, der hat ja auch zu diesem Zeitpunkt hier angefangen oder wollte anfangen und stand in der Warteschlange. Das heißt, er wartet diese 15 Takte plus 4, die er dann rechnet, macht 19. Und für den letzten entsprechend 19 plus 3 ist 22. Wenn man diese Zeiten zusammenzählt, kommt man auf eine durchschnittliche Ausführdauer von 18, irgendwas Takten. Ja. Wenn wir das jetzt rumdrehen und den kürzesten zuerst nehmen, dann den mittleren und dann den längsten, dann kriegen wir ein etwas anderes Bild. Ja, weil für den ersten ist der Wert jetzt halt nur 3, für den nächsten ist es 7 und dann 22. Und wenn wir da wieder den Mittelwert bilden, kommen wir auf 10,67 als Durchschnittswert. Das ist fast die Hälfte von diesem 18,67. Ja, das macht also einen Unterschied bei gleichzeitig eintreffenden Prozessen, in welcher Reihenfolge die kommen. Wir haben natürlich ein grundsätzliches Problem, wir wissen nicht, wie lange die Prozesse laufen werden. Ja, das weiß man nicht, wenn man sie startet. Und dann habe ich noch einen genommen, wo ich den langen in die Mitte genommen habe und die kurzen vorne und hinten. Dann sehen Sie, es kommt auch irgendwas dazwischen, kommt halt raus, ne? so ein Wert genau dazwischen. Und das heißt also, dieses First Come, First Served kann zu sehr unterschiedlichen Zeiten führen und vor allem auch sehr unterschiedlichem Verhalten aus Sicht der einzelnen Prozesse. Also so ein kurzer Prozess, der nur 3 Takte braucht, der wird sich ärgern, wenn er es auch auf diese durchschnittlichen 18,67 Takte bringt von der Ausführzeit her. Und deswegen ist das Ergebnis, dass langlaufende Prozesse von diesem First Come, First Served bevorzugt werden. Also für langlaufende ist es besser. Ich habe das hier nochmal ein anderes Beispiel mit 4 Prozessen gemacht, wo ich etwas extremere Laufzeiten habe. Also um diese Tabelle hier kurz zu erklären, wir haben die Prozesse W, X, Y, Z. Ankunftszeiten 0, 1, 2, 3. Die starten jetzt also nicht gleichzeitig, sondern jeweils einen Takt versetzt. Service Time, das ist die Rechenzeit, die Anzahl der Takte, die der Prozess auf der CPU rechnen will. Das ist abwechselnd 1 oder 100. Ja, also wir haben 2 sehr kurz laufende Prozesse, ein Takt, und 2 sehr lang laufende mit 100. Und dann ist das Ganze einfach mal ausgeführt worden mit einem First Come, First Served Scheduler. Sie sehen das ja auch in der Grafik, der W startet, rechnet seine eine Zeit, ist fertig. Dann startet der X, rechnet seine 100 Zeiten und ist an der Stelle fertig. Ja, der Y, der startet zwar auch hier vorne, aber kommt erstmal nicht dran, weil im Moment da W und X noch laufen. Das heißt, der fängt erst da hinten an zu rechnen, seine eine Einheit, und ist auch fertig. Und schließlich der Prozess Z, der ist hier zum Zeitpunkt 3, kommt ja in das System, aber wird halt auch nur in die Warteschlange eingereiht und fängt dann da hinten an zu rechnen und rechnet dann halt bis zum Ende und dann ist er fertig. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann in der Tabelle notieren die Start- und Endzeiten. Das habe ich hier gemacht. Das kann man praktisch hier übertragen von dem Bild unten. Und dann kann man den Turnaround berechnen. Turnaround ist Endzeit minus Ankunftszeit. Also das ist die Verbleibsdauer im System. Ja, wie lange hat es gedauert vom Reinkommen in das System bis zum Rausgehen? Das ist nicht die Rechenzeit. Die Rechenzeit ist ja klar, die ist entweder 1 oder 100. Das ist nur die CPU-Zeit, sondern hier geht es darum, wie lange hat es insgesamt gedauert, bis so ein Prozess dann fertig war. Und dann kann man einen Quotienten bilden, nämlich Turnaround-Zeit durch Rechenzeit. Und der sagt etwas darüber aus, ob der Prozess ja praktisch gut durch das System gekommen ist oder nicht. Und was man jetzt sehen kann, hier die meisten Werte sind unauffällig mit 1 und 2 ungefähr, aber der Prozess Y, der hat hier einen Quotienten von 100. Das heißt, der hat 100 mal so lange im System gehangen, wie er gerechnet hat. Ja, weil der halt nur einen Rechenzyklus, einen Tag Rechenzeit hat, aber 100 Takte warten musste, bis er dran gekommen ist. Ja. Und die langen Prozesse, die haben dieses Problem nicht so sehr. Selbst der Z, der ja auch 100 Takte warten musste oder 102 oder sowas, weil er ja hier erst diesen langen X-Prozess hat oder genau, X-Prozess hat laufen lassen müssen, bei dem wirkt sich das nicht so dramatisch aus, weil der halt auch selber lang rechnet. Deswegen hat er immer noch einen guten Quotienten hier von knapp unter 2. Man hat halt doppelt so lang im System gehangen, wie er selber rechnen wollte. Aber für die kleinen, für die kurzen Programme ist es ganz dramatisch, wenn die weit hinten im System hängen. Deswegen ist jetzt die Frage, ob man das irgendwie verbessern kann. Also dieses FCFS, das bevorzugt eben CPU-lastige Prozesse. Wir haben jetzt I/O-Geschichten noch nicht gesehen. Aber während ein CPU-lastiger Prozess läuft, wenn Sie sich vorstellen, dass jetzt noch I/O-Geschichten mit reinkommen, und ich hatte ja schon gesagt, bei I/O ist das Verhalten, sobald eine I/O-Geschichte angefordert wird, schieben wir den Prozess wieder hinten in die Warteschlange und dann muss er praktisch wieder warten, bis alle anderen fertig geworden sind oder selber I/O gemacht haben, bevor er wieder drankommt. Und das heißt, so einem I/O-lastigen Prozess geht es in dem System nicht gut, weil der kommt zwar irgendwann mal dran, kann dann kurz ein bisschen rechnen, und dann muss er sich wieder hinten anstellen und wieder sehr, sehr lange warten. Und das heißt, dass im Ergebnis sowohl die CPU als auch die I/O-Geräte durch diesen Prozess nicht vernünftig ausgelastet werden können. Ja. Und eine Verbesserung gegenüber diesem First Come, First Serve bietet jetzt Shortest Job First. Das funktioniert im Prinzip erstmal ähnlich wie First Come, First Served. Es gibt auch keine Unterbrechungen. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir wissen, wie lange ein Prozess läuft. Also entweder wirklich die gesamte Laufzeit, wenn er keine I/O-Geschichte macht, oder wie lange es dauert bis zur nächsten I/O-Operation. Und das nennen wir einen Burst oder CPU-Burst. Also da ist praktisch die Frage, wie viele Instruktionen wird dieser Prozess auf der CPU ausführen, bevor er entweder fertig ist oder sich durch I/O selber erstmal blockiert. Ja. Und wir gehen davon aus, dass diese Zeit bekannt ist. Das ist natürlich eine sehr theoretische Annahme, deswegen ist dieser ganze Scheduling-Algorithmus auch theoretisch. Es gibt aber Annäherungen daran, denn man kann das Verhalten von Prozessen beobachten. Also das Betriebssystem kann das beobachten und statistisch heuristisch irgendwie versuchen, eine Prognose zu machen, wie lange der Prozess das nächste Mal laufen wird, wenn er drankommt. Und das ist relativ gut, was man da prognostizieren kann. Ja, das ist natürlich, weil es eben Wahrscheinlichkeitsrechnung letzten Endes ist, kann man nicht sagen, dass es wirklich so kommen wird, aber man kriegt damit eine Idee, welche Prozesse ungefähr wie lang rechnen werden. Und die Strategie ist jetzt, dass wir den Prozess immer dran nehmen, der am kürzesten laufen wird. Ja, und wenn wir das machen, dann können wir praktisch die durchschnittliche Laufzeit minimieren. Wenn Sie an das Bild nochmal denken von eben, hier ist es nochmal in Kopie, da hatten wir ja diese verschiedenen Ausführreihenfolgen für gleichzeitig gestartete Prozesse und da haben wir gesehen, das beste Ergebnis haben wir gekriegt, wenn wir den kürzesten an den Anfang gepackt haben und dann sortiert nach Laufzeit. Und genau das erheben wir jetzt praktisch zur Strategie, indem wir sagen, bei Shortest Job First wird eben genau danach sortiert. Und das heißt natürlich auch, dass das etwas dynamischer ist. Wir haben jetzt nicht mehr einfach nur eine Warteschlange. Also man könnte ja sagen, was machen wir da? Am Anfang kommen die Prozesse alle ins System rein, dann gucken wir uns das einmal an. Was haben die für Laufzeiten, basierend auf der Schätzung, die wir irgendwie haben. Und dann sortieren wir die in der richtigen Reihenfolge und dann wird es abgearbeitet. Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn erstens können zwischendurch neue Prozesse ins System kommen, die dann in der Liste irgendwie einsortiert werden müssen. Und außerdem kann ein Prozess, der läuft, auch durch I.O. irgendwie unterbrochen werden und muss dann, wenn er fertig ist mit I.O., wieder neu in die Warteschlange eingehängt werden, an der richtigen Stelle. Und beim nächsten Durchlauf hat er vielleicht eine andere erwartete Laufzeit. Gut, wenn wir versuchen, das zu machen, dann kriegen wir also, was die Reaktionszeit angeht, ein besseres Verhalten. Weil Reaktionszeit hat ja auch was mit I.O.-Geschichten zu tun. Und wir hatten gesehen, die I.O.-Lastigen, die kommen bei First Come, First Served nicht so gut weg. Und bei Shortest Job First wird es besser. Ja, wird etwas besser. Es kann aber sein, dass das Verhalten jetzt unterschiedlicher wird. Also die Varianz wird größer. Das heißt, es kann deutlicher abweichen vom Standardverhalten. Und dadurch haben wir also keine gute Vorhersehbarkeit bei diesem Verfahren. Ein generelles Problem, das habe ich eben schon angesprochen, ist herauszufinden, wie lange Prozesse eigentlich laufen werden. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe schon gesagt, mit Statistik kann man da eventuell was tun. Bei Batch-Systemen ist es teilweise so, dass man vom Programmierer verlangt, eine maximale Laufzeit anzugeben. Also dass er selber halt durch Untersuchungen seiner Routinen irgendwie feststellen kann, wie viele CPU-Zyklen benötigt werden. Ja, dann wird er noch einen kleinen Puffer oben drauf geben und wird dann sagen, das ist die gesamte Laufzeit. Und dann kann das System so arbeiten, dass es einen Job nur annimmt, wenn eben so ein maximaler Laufzeitwert angegeben ist. Und wenn das System dann merkt, dieser Wert wird überschritten, dann wird der Prozess einfach beendet. Ja, das heißt, es ist dann ein Fehler des Entwicklers gewesen, dass er sich verschätzt hat und er darf nicht dazu führen, dass das System beeinträchtigt wird, weil diese Laufzeitangabe halt zur Vorhersage für ein optimales Verhalten im System verwendet wurde. Und wenn die Leute korrekt schätzen oder korrekt ausrechnen, wie lange ihre Prozesse laufen werden, und oft kann man das, weil man irgendwelche komplexen Schleifen hat, die aber immer gleich lang laufen, und dann kann man relativ genau sagen, gerade bei so Gleichungssystemberechnungen, wie lange das halt dauern wird. Ja, dann, wenn man ein System hat, wo man eigentlich immer dieselben Sachen ausführt, dann kann man einfach Statistik darüber führen, wie lange rechnet ein bestimmter Prozess immer und das irgendwie dauerhaft notieren. Und auch wenn ein Programm dann neu gestartet wird, kann man halt nachgucken, ist das Programm schon mal gelaufen und was waren damals die Eigenschaften. Und dann kann man die verwenden für eine Vorhersage. Und wenn man ein Programm hat, was noch nie gelaufen ist oder was interaktiv ist und dadurch halt ein ständig wechselndes Verhalten irgendwie hat, dann kann man einfach die aus der aktuellen Laufzeit ermittelten Werte kann man einfach analysieren und versuchen, damit eine Vorhersage zu machen. Da werden wir uns gleich verschiedene Rechenverfahren auch anschauen, mit denen man das machen kann. Und dann benutzt man praktisch diese Prognose. Ja? Aber es ist halt so, wenn man diese Werte nicht hat oder wenn die Werte, die man über solche Methoden jetzt irgendwie ermittelt, wenn die nichts mit der Realität zu tun haben, dann kann das Verfahren nicht funktionieren. Gut, das Einfachste, was man machen kann, ist, dass man von den bisherigen Burst-Dauern, ja, also Burst nochmal zur Erinnerung, solange die CPU rechnet, bis entweder eine I.O.-Operation kommt oder bis das Programm fertig ist. Ja, das ist eine Burst-Dauer. Und wir können einfach den Mittelwert ausrechnen. Also das ist einfach nur in Formeln, wie man einen Mittelwert ausrechnet. Und wir gehen davon aus, dass wir hier als SI bezeichnen wir unsere vorausgesagte Dauer. und als TI die beobachtete tatsächliche Dauer. Und dann kann man natürlich immer ein SM plus 1 aus allen TIs berechnen oder alternativ aus dem vorherigen SN und dem letzten TN. Ja, also ich meine, auf die Mittelwertberechnung gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ein etwas komplizierteres Verfahren bildet den sogenannten exponentiellen Durchschnitt und arbeitet noch mit einem Gewichtungsfaktor Alpha, der zwischen 0 und 1 liegen kann. Und formelmäßig wollen wir uns das mal anschauen. Also zunächst mal, wenn wir Extremwerte einsetzen, wenn wir Alpha auf 0 setzen, dann würden wir Sn plus 1 gleich Sn kriegen. Also dann wäre die alte Schätzung immer die neue Schätzung immer die alte Schätzung. Ja, würde also praktisch neue Informationen überhaupt nicht berücksichtigen. Wenn wir Alpha auf 1 setzen, dann kriegen wir Sn gleich Tn, also Sn plus 1 gleich Tn, dann würde die nächste Vorhersage immer nur den letzten Wert, den letzten gemessenen Wert berücksichtigen. Ja. Und wenn jetzt, also beide Varianten sind relativ sinnlos. Das eine basiert halt immer nur auf dem letzten Wert und geht davon aus, dass der typisch für das folgende Verhalten ist. Und die andere Extremvariante berücksichtigt überhaupt keine neuen Werte, sondern irgendwo fängt das Ganze ja an. Das betrachtet halt den ersten Wert, der gemessen wurde und nimmt an, dass der immer gleich ist. Also ist beides Quatsch. Aber mit einem Alpha, was echt zwischen 0 und 1 liegt, kriegt man dann etwas raus, wo man sich auf nicht nur auf den letzten, sondern auch auf den vorletzten und alle früheren Werte bezieht. Aber je weiter ein Wert zurückliegt, umso weniger geht er noch in die Berechnung mit ein. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel also hier in der Berechnung Alpha auf 0,8 setzen, dann würde man hier die Schätzung im zweiten Schritt berechnen, indem man 0,8 mal den letzten gemessenen Wert plus 0,2 mal die letzte Schätzung betrachtet. Ja. Und das S3 rechnet man entsprechend dann so aus, das ist erstmal dieselbe Formel, 0,8 mal die letzte Messung plus 0,2 mal die letzte Schätzung. Und wenn man das jetzt aufdröselt, das S2 haben wir hier oben stehen, was das ist, und ausmultipliziert, dann sehen Sie, im Prinzip wird hier ein gewichteter Mittelwert gebildet. Ja? Wir haben hier die T2, T1 und S1. Das S1 ist praktisch T0, der allererste Messwert. Genau, das steht da unten, T0 ist S1. Und die Zahlen hier 0,8, 0,16 und 0,04, die addieren sich auf zu 1. Sowas kennen Sie vielleicht als gewichteter Mittelwert. Ja, diese Koeffizienten, die da vorstellen, die müssen in der Summe 1 ergeben. Und dann ist das so ein bisschen, als ob wir hier überall ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel davor stehen hätten. Das wäre ja ein echter Mittelwert, wenn überall derselbe Faktor ist. Und wenn man nicht einheitliche Koeffizienten davor schreibt, sondern eben die 1 aufteilt auf eine andere Art und Weise, dann kriegt man eine gewichtete Mittelwertsbildung. Und Sie sehen jetzt hier, das T2 geht ganz stark in diese gewichtete Summe ein, mit 0,8 eben, das T1 schon deutlich schwächer mit 0,16 und das T0 hinten mit 0,04 spielt kaum noch eine Rolle. Ja, und damit sollte klar sein, je nachdem wie ich das Alpha wähle, sage ich, die zurückliegenden Messungen werden schneller bedeutungslos oder langsamer. Also ich kann das anpassen an die Situation. Wenn ich Prozesse habe, die immer nur über kurze Zeit ein einheitliches Verhalten zeigen und dann auf einmal was völlig anderes machen und das auch wieder nur kurze Zeit durchhalten, dann werde ich das hier irgendwie so einstellen wollen, dass die alten Werte sehr schnell vergessen werden. Ja, weil die länger zurückliegenden Sachen dann praktisch die Realität nicht mehr widerspiegeln, die aktuelle Situation. Wenn ich aber ein Verhalten habe, wo Änderungen nur sehr, sehr vorsichtig passieren, also keine abrupten Sprünge oder sowas, dann werde ich eher dieses Alpha, diese 0,8 einen kleinen Wert nehmen, damit auch die alten Erfahrungen, die ich praktisch gesammelt habe über die Statistik, auch noch in der Vorhersage drin bleiben. Und das schauen wir uns mal an einem Beispielgraph an. Also was wir sehen, hier zunächst mal auf der X-Achse ist die Zeit abgetragen und die Kurve, die rote Kurve mit den ausgefüllten Quadraten, das sind praktisch die echten gemessenen Werte. Also was wir hier haben, ist ein Prozess, der praktisch immer längere Bursts hat. Das ist hier so eine lineare Steigung. Ja, und das steigert sich bis zu irgendeinem Wert von 10. Das ist die maximale Burstlänge, die er hier erreicht. Und dann ändert sich das nicht mehr. Dann bleibt es gleich. Und jetzt habe ich praktisch die Formeln, die wir vorne uns angeguckt haben, für den exponentiellen Durchschnitt, habe ich einfach mal mit verschiedenen Alpha-Werten gebildet und außerdem auch noch den normalen einfachen Durchschnitt genommen. Und das habe ich dann hier auch abgetragen und da kann man sehen, wenn wir jetzt erstmal uns den Durchschnitt angucken, das ist diese lila Kurve hier, ja, dann sieht man, das geht zwar auch so ein bisschen nach oben, liegt aber meistens doch deutlich von der tatsächlichen Kurve weg. Ja, vor allem hier an der Stelle, wo es den Knick macht, da haben Sie praktisch die maximale Entfernung in der Kurve. Also das reagiert irgendwie gar nicht gut darauf. Die Vorhersage ist hier zum Beispiel immer so im Bereich 6, 7 und tatsächlich sind wir hier schon lange in einer Phase, wo wir 10er Bursts haben. Ja, und wenn wir jetzt ein sehr kleines Alpha haben, Alpha 0,3, dann kriegen wir hier die blaue Kurve und die ist zwar schon ein Stück besser als die normale Durchschnittsbildung, aber die braucht auch sehr lange, bis die sich hier oben an die 10 wirklich anschmiegt. Ja? Und das liegt eben daran, dass das kleine Alpha bewirkt, dass die länger zurückliegenden Messwerte, dass die noch relativ stark in die Berechnungen einfließen. Wenn ich das Alpha noch kleiner gemacht hätte, 0,1 oder so, dann wäre das noch gravierender, wie lange das dauert, bis das nah an diesen tatsächlichen Wert kommt. Im Gegensatz dazu, die grüne Kurve mit Alpha gleich 0,7, das sehen Sie, die passt sich eigentlich fast direkt an, ja? Weil die sehr schnell die alten Werte wegschmeißt, indem sie so einen kleinen Faktor davor schreibt, dass es praktisch keine Rolle mehr spielt beim Berechnen dieser Durchschnittswerte. Ja? Und auf der nächsten Folie noch ein weiteres Beispiel. Rot ist wieder die Messung, also die echten Werte, die gemessen wurden. Und wir haben wieder unsere verschiedenen Durchschnittsberechnungsmethoden. Erstmal der einfache Durchschnitt. Das sieht so ähnlich aus wie auf der Kurve davor. Ja, das hat an der Stelle, wo wir den Knick haben, hat es den größten Abstand und ist generell relativ schlecht. Ja, aber ein Durchschnitt wäre zum Beispiel hilfreich, wenn wir häufig sich ändernde Burst-Phasen haben, dass es also ständig auf und runter geht. Dann würde der Durchschnitt irgendwie versuchen, da in der Mitte das anzunähern. Und hier wieder mit einem großen Alpha, wo wir also schnell die alten Werte vergessen, kriegen wir die grüne Kurve. Und da kann man sehen, die sieht ganz gut aus und schmiegt sich hier auch wieder sehr schnell an die tatsächliche an. Und die blaue Kurve mit Alpha ist 0,3, die startet erstmal ganz schräg, weil wir hier mit einem Startwert von 0 anfangen. Das ist ein bisschen unfair, dann hätte man das vorher schon länger irgendwie laufen lassen müssen, dann hätte es nicht ganz so schlecht ausgesehen. Aber die hat dann auch wieder, die braucht länger, bis sie sich am Ende einschwingt. Ja? Also das war jetzt in beiden Fällen so, dass ein großes Alpha besser war. Was aber daran liegt, dass in beiden Beispielen wir eine einheitliche Zunahme zuerst haben und dann abrupt konstant bleiben. Ja, bei dem anderen war es halt umgekehrt, da sind wir also konstant gewachsen und dann einheitlich und bei dem neuen sind wir konstant runtergegangen und dann wieder einheitlich. Das ist grundsätzlich dieselbe Art von Verhalten. Ja, wenn man jetzt noch andere Tests praktisch abbilden würde hiermit, dann würde man sehen, dass es auch Beispiele gibt, wo ein kleines Alpha dann vorteilhafter ist. Okay, also das so zum Thema Burstdauer Prognose und die brauchen wir halt, wenn wir sowas wie Shortest Drop First, wenn wir das vernünftig machen wollen, weil wir ja irgendwelche Werte halt einsetzen müssen, ne? Wenn wir die Entscheidung treffen, welcher Prozess kommt jetzt dran. Dann schauen wir uns ein weiteres Verfahren an, was im Prinzip dasselbe macht wie Shortest Job First, was sich also auch für diese Ausführzeiten oder für diese Burst-Dauer interessiert, aber mit Unterbrechungen arbeitet. Das Ding heißt Shortest Remaining Time. Mit Remaining Time ist auch wieder gemeint, also wie viel Zeit ist noch übrig, wie viel Rechenzeit braucht es noch. Und anders als bei Shortest Job First lassen wir jetzt also Unterbrechungen zu. Das heißt, wir sind in einer Welt, wo wir einen Timer haben, der regelmäßig den Scheduler aktivieren kann, dass er einen Blick auf die Situation wirft. Und der wird regelmäßig gucken, wie sich die Situation geändert hat und wie viel Restzeit die Prozesse noch haben. Weil es ist natürlich klar, wenn wir irgendeinen Prozess auswählen und der läuft gerade, dann reduziert sich natürlich seine Restzeit. Ja, also insofern könnte man erstmal sagen, na gut, dessen Restzeit wird ja immer kürzer, also der wird immer wahrscheinlicher als Kandidat. Also lassen wir den einfach bis zum Schluss laufen. Das berücksichtigt aber nicht, dass vielleicht neue Jobs dazukommen können. Tschüss. Und wenn neue Jobs ins System reinkommen, deren erwartete Laufzeit kürzer als die von dem gerade laufenden Prozess ist, dann wird praktisch der gerade laufende unterbrochen und dieser neue Prozess wird vorgezogen. Weil wir sehen, aha, der ist noch kürzer, den packen wir ganz nach vorne und unterbrechen dafür den laufenden. Ja, das ist die einzige Stelle, wo dieses System von Shortest Job First abweicht, dass eben neue Prozesse ganz nach vorne in der Warteschlange gezogen werden können. Ansonsten ist es dasselbe. Ja, wenn Sie neue Prozesse ins System reinnehmen und die haben keine kürzere Laufzeit als der gerade Aktive, dann wird halt der Aktive weiterarbeiten und danach wird, wenn der fertig ist, wird geguckt, wer ist jetzt der Kürzeste. Und das machen Sie bei Shortest Job First, machen Sie genauso. Also da haben Sie auch die Möglichkeit, wenn neue Prozesse reinkommen, dass die natürlich bei der nächsten Scheduling-Entscheidung mit berücksichtigt werden. Ja, also der Unterschied zu Shortest Job First ist hier nur, dass beim Entstehen von neuen Prozessen Sie die Möglichkeit haben, den gerade laufenden zu unterbrechen.
Ganz egal, ob die neuen Prozesse jetzt der Wahrscheinlichkeit nach länger sind als...
Nee, die müssen kürzer sein.
Achso, also ja. Das ist schon vorausgesetzt.
Genau, die müssen kürzer sein, ansonsten würde der Scheduler sie ja generell nicht vorziehen wollen. Also die erwartete Laufzeit von dem neuen Prozess muss kürzer sein als die noch verbleibende von dem gerade Aktiven.
Ja. Wie ist das jetzt bei einem relativ langen Prozess? Also der kriegt dann vielleicht relativ wenig Chancen, überhaupt zu laufen, wenn viele kürzere reinkommen.
Ja, also wenn Sie eine ganz primitive Umsetzung von diesem Verfahren machen, dann haben Sie da das Problem, dass Sie dieses Starving oder Starvation haben, dass also ein Prozess mit langer Laufzeit eventuell nie ausgeführt wird. Wenn Sie immer wieder neue Prozesse ins System nehmen, die alle kürzer sind, das haben Sie aber auch schon bei Shortest Job First, wenn Sie für einen ständigen Nachschub mit neuen Prozessen sorgen. Das ist im Sinne des Systems, weil tatsächlich, wenn man sagt, es geht darum, diese durchschnittliche Verbleibsdauer im System zu optimieren, dieser eine Prozess, der nie drankommt, diesen Wert nicht kaputt kriegen kann. Weil so viele Prozesse immer wieder bearbeitet werden, dass es egal ist, den mitzuschleppen. Dass man das natürlich trotzdem nicht will, dass ein Prozess nie ausgeführt wird, ja, ist dann ein anderes Kriterium. Also das ist eben generell das Problem, nicht nur beim Scheduling, sondern auch bei vielen anderen Eigenschaften eines Betriebssystems. Es gibt unterschiedliche Ansprüche, die man an so ein System hat und je nachdem, welche davon man jetzt versucht maximal umzusetzen oder zu optimieren, wird irgendwas anderes darunter leiden. Es gibt kein perfektes System, was alle Ansprüche erfüllt. Das ist prinzipiell nicht machbar, weil es viele Dinge gibt, die unmittelbar gegeneinander arbeiten. Wenn ich das eine verbessere, muss zwangsläufig das andere schlechter werden und andersrum. Und dann ist es eben die Frage, was will ich? Was sind meine Anforderungen? Vielleicht ist es mir egal, wenn bestimmte Eigenschaften schlecht sind, ja, weil ich die gar nicht brauche. Für diesen Scheduler, der mit Unterbrechungen arbeitet, hier nochmal das Beispiel von eben. Also es sind dieselben Prozesse, W, X, Y, Z, mit ihren Laufzeiten 100. Und wir lassen die wieder hier durchlaufen und diesmal verhält es sich aber dadurch, dass der Scheduler jetzt mit Unterbrechungen arbeitet, ein bisschen anders. Es geht wieder normal los. Der W-Prozess, der eh nur eine Zeiteinheit rechnet, der fängt an, rechnet halt seine Einheit und ist fertig. Dann kommt der X-Prozess, der erst zum Zeitpunkt 1, also zum zweiten Taktzyklus ins System kommt. In dem alten Modell hat er seine 100 Einheiten durchgerechnet. Ja, weil zu seiner Startzeit noch keine anderen Prozesse da waren. Das ist Y und Z, die kommen erst ein und zwei Takte später. Und deswegen konnte der halt seine 100 Einheiten rechnen. Jetzt sind wir in einem System mit Unterbrechungen. Zur Ankunftszeit 2 kommt der Prozess Y in das System rein. Und der Scheduler erkennt jetzt, Moment, der Y, der hat nur eine Rechenzeit von 1. Aktiv ist aber gerade der X, der eine Rechenzeit von 100 hat. Der hat einen schon hinter sich, aber der hat noch 99 über. Also muss ich den Y bevorzugen gegen diesen langsamen X. Ja, das X wird unterbrochen. Stattdessen kommt sofort das Y dran. Das rechnet seine eine Zeiteinheit und ist dann fertig. Ja, beim nächsten Mal kommt der Z ins System rein. Und das wäre jetzt wieder ein Grund zu gucken, was mache ich jetzt? Eigentlich wäre X der Kandidat, um weiterzulaufen. Und da bleibt es auch, weil es wird wieder geguckt. Der X hat noch eine Restlaufzeit von, ich glaube, immer noch 99 oder so. Der Z, der neu ins System gekommen ist, der hat 100, weil er noch nicht gelaufen ist. Also wird der X weiter ausgeführt. Dessen Restlaufzeit geht jetzt immer weiter runter, von 99 auf 98 und so weiter, wird immer kleiner. Und weil keine neuen Prozesse mehr ins System kommen, ändert sich da auch nichts mehr. Also solange es keine neuen Prozesse gibt, muss man praktisch nicht prüfen. Und es läuft jetzt zu Ende, wie der nicht unterbrechende, wie shortest job first. Der ist dann irgendwann fertig und dann wird ganz am Schluss Z ausgeführt. Und jetzt kann man wieder diese Berechnungen machen, also die Turnaround-Zeit ausrechnen und diesen Quotienten bilden. Und das Problemkind vorhin bei Shortest Job First war der Y. Ne? Weil wir den Y-Prozess, der nur einen Takt rechnet, haben wir hinter X laufen lassen. Und dadurch hatte der Y hier hinten einen Quotienten von 100. Und den hat er jetzt nicht mehr, weil unser unterbrechender Scheduler ihn halt sofort laufen lässt. Das hat einen Preis, nämlich das X seinen Top-Wert verliert. X hatte hier einen Wert auch von 1,0, weil er praktisch sofort dran kam. Der ist jetzt verschlechtert auf 1,01. Ja, das kann man aber hinnehmen.
Ja? Ja, jetzt muss man allerdings vermutlich mal bei dem ganzen Modell auch noch mit einplanen, wie lange die Berechnung selber dauert, oder? Und die Unterbrechung, weil das sind dann ja auch nochmal irgendwie 5 Zeiteinheiten und dann ist die Frage, rechnet man das jetzt dem hinzugekommenen Prozess drauf oder den aktuell zu unterbrechenden Prozess oder Pass drauf?
Ja, also da Sie generell ja in regelmäßigen Abständen diese Betrachtung machen, würden Sie einfach das halt als Systemlast betrachten und allen Prozessen prozentual auf deren Rechenzeit draufrechnen. Ja, aber es braucht natürlich ein System, das mit Unterbrechungen arbeitet, generell etwas länger als eins, was ohne arbeitet, weil es viele sinnlose Unterbrechungen gibt. Es wird zum Beispiel in dieser ganzen Phase, wo das X hier hinten läuft und keine neuen Prozesse ins System reinkommen, wird das X auch ständig unterbrochen, damit der Scheduler gucken kann, hat sich irgendwas geändert. Der sieht dann, es hat sich nichts geändert und lässt das X weiterlaufen. Wir haben ja hier ein ganz simples Modell, wo wir nach jedem Takt eine Unterbrechung haben. Das ist jetzt nicht realistisch, weil die Scheduling-Entscheidung braucht ja viel mehr als einen Takt, um das anzugucken. Na, also tatsächlich müssten Sie sich vorstellen, dass das hier irgendwie größere Blöcke von Takten sind. Also dass wir das ganze Ding mit 100 multiplizieren, zum Beispiel die Zahlen, und dass der Scheduler dann vielleicht 10, also Einheiten irgendwie braucht, dann kommt was Realistischeres raus. Aber dann habe ich hier Zahlen, wo man nichts mehr sehen kann. Ich wollte Ihnen was zeigen, wo man sieht, wie sich die Werte verändern. Ja, also in diesem Modell, in diesem vereinfachten Modell gehen wir davon aus, dass die Kosten für den Scheduler sehr klein sind.
Ja, und wenn Sie vergleichen, dann ist ja
genau. Und der Punkt ist halt, in der Regel wird man diesen Mehrpreis für das Unterbrechen des Scheduling gerne bezahlen wollen, weil einfach das Gesamtverhalten sich verbessert. Auch wenn die die insgesamt benötigten Taktzyklen, um alles abzuarbeiten, natürlich mehr werden. Ja, also wir haben einen Performanceverlust, wenn wir wirklich ein Batch-System haben, wo uns egal ist, wann welche Prozesse fertig werden, wo einfach nur gerechnet werden soll und nach Möglichkeit kein Stillstand sein soll, das kann man auch als Kriterium definieren, dann wäre das keine Verbesserung gegenüber dem vorherigen. Weil wenn mich das nicht interessiert, dass der Y 100 Einheiten warten muss, obwohl er nur eine rechnet, weil ich eh erst einen Tag später die Ergebnisse haben will, dann wäre es besser, den X nicht zu unterbrechen und den Y warten zu lassen. Ja? Also das wird so bleiben. Man kann nicht sagen, der ist besser als der andere, sondern man muss immer fragen, für welche Situation. Und für ein Batch-System muss dieses SRT-Beispiel nicht unbedingt eine Verbesserung sein gegenüber dem SJF. Ja, und danach würden wir uns dann, da mache ich aber nur noch die kurze Beschreibung hier, wir machen dann nächstes Mal weiter mit den interaktiven Systemen. Da haben wir typischerweise mehrere Arten von Prozessen laufen. Einmal wirklich die interaktiven, nachdem das Ganze benannt ist, die also auf irgendwelche Benutzereingaben warten und dann darauf reagieren sollen oder Mausbewegungen und sowas. Und in der Regel hat man aber auch noch Hintergrundprozesse laufen, die mit Interaktivität nicht unmittelbar was zu tun haben. Das können sowohl Desktop- als auch Server-PCs sein. In gewisser Weise ist natürlich auch sowas wie ein Webserver interaktiv, weil der wartet auf eine Anfrage, die über die Netzwerkkarte reinkommt und soll natürlich dann auch möglichst schnell die Ergebnisse raushauen und das nicht in irgendeine Warteschlange reinpacken und minutenlang warten. Und was auch typisch ist, dass man eventuell mehrere Benutzer hat, die sich auf so einem System Rechenzeit teilen. Das würde jetzt auf dem Desktop nicht unbedingt gelten, es sei denn, sie erlauben irgendwie eine Remote-Benutzung oder kriegen es konfiguriert, dann eine zweite Tastatur und einen zweiten Monitor dran zu hängen, wo eine separate Session draufläuft. Kann man machen. Aber auf dem Server gilt es natürlich ganz klar, weil sie Anfragen von verschiedenen Benutzern aus dem Netzwerk kriegen. Und wir wollen uns eben Scheduler dann anschauen, die gerade solche Systeme halt ja performant machen, und wir werden sehen, dass häufig Scheduler für solche Systeme auch ganz gut für Batch-Systeme zu benutzen sind, umgekehrt aber nicht. Ja, wenn Sie sich einen beliebigen, nicht unterbrechenden Scheduler aus der Batch-Welt nehmen, der ist in der Regel ganz, ganz schlecht für ein interaktives System, weil halt Sie nicht wissen, ob irgendwann das Programm, was Sie gerade benutzen, auch nochmal aktiv wird als Prozess. Und wir werden uns drei Verfahren angucken, Round Robin, ein prioritätenbasiertes Verfahren und einen sogenannten Lotterie-Scheduler, der, glaube ich, nirgendwo wirklich eingesetzt wird, aber der einfach eine hübsche Alternative ist und von der Logik her auch was Gutes ist, aber aus praktischen Gründen einfach nicht verwendet wird, weil man den auch durch andere Sachen ersetzen kann. Und die Sachen, die schauen wir uns nächstes Mal an. Das hat keinen Sinn, für die letzten drei Minuten damit noch anzufangen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.